In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es um einen kurzen Überblick zu den sogenannten Maßregeln gehen. Wir hatten gerade in der Gesprächsfolge ja über einen Verurteilten gesprochen, der zum einen bei der Tatbegehung unter Führungsaufsicht stand und sogar eine Fußfessel trug und zum anderen darüber, dass ihm gegenüber Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Beides sind sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung und geregelt sind die in § 61 folgende StGB. Um die Maßregeln erstmal als Rechtsinstitut einzuordnen. Wer eine Straftat begeht, wird entsprechend bestraft. Das ist die unmittelbare Reaktion und Entsprechung, also eben das Verhängen einer Geldstrafe, das Verurteilen zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung dann zur Bewährung ausgesetzt werden kann oder auch nicht. Und es gibt ja auch noch quasi die Geldstrafen auf Bewährung, also die Verwarnungen mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB. Daneben sieht das StGB auch die Möglichkeit vor, in geeigneten Fällen diesen Sanktionsrahmen zu erweitern und noch eine sogenannte Nebenstrafe zu verhängen. Das wäre dann das Fahrverbot nach § 44 StGB. Die Maßregeln der Besserung und Sicherung sind hingegen keine Strafen, auch wenn sie von den Betroffenen so empfunden werden, denn Strafen sind an die Feststellung von Schuld gebunden, Maßregeln nicht. Sie können neben einer Strafe oder statt einer Strafe angeordnet werden. Und ihr Sinn und Zweck ergibt sich schon aus der Bezeichnung. Maßregeln der Besserung, gefährliche Täter sollen gebessert werden. Maßregeln der Sicherung, die Allgemeinheit soll, solange diese Besserungsbemühungen noch nicht abgeschlossen sind, weil sie erfolgreich waren, vor gefährlichen Tätern geschützt werden. Unterschieden werden 6 verschiedene Arten von Maßregeln. Es gibt die freiheitsentziehenden Maßregeln, unter die die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB und die Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB fallen. Und es gibt die Führungsaufsicht, die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Verhängung eines Berufsverbots als nicht freiheitsentziehende Maßregeln. Zu der Entziehung der Fahrerlaubnis und zum Fahrverbot gibt es schon eine gesonderte Tutorial-Folge, sodass ich darauf jetzt nicht mehr groß eingehe. Nur kurz zur Systematik. Bei dem Fahrverbot als Nebenstrafe bleibe ich ja grundsätzlich im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das heißt, nach Ablauf der Fahrverbotszeit habe ich meine Nebenstrafe verbüßt und alles ist wieder wie vorher. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis ist die Gestattung, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen, erstmal weg. Das Ganze wird dann noch mit einer Sperrfrist nach § 69a versehen, sodass ich vor Ablauf dieser Frist auch keine neue Fahrerlaubnis bekommen kann. Vor allem aber bekomme ich die dann nicht automatisch nach Fristablauf, sondern ich muss wieder Fahrstunden nehmen, eine Fahrprüfung ablegen und bei der medizinisch-psychiatrischen Untersuchung überzeugen. Ich muss also auch hier darlegen, dass ich mich in der Zeit ohne Fahrerlaubnis gebessert habe. Zugleich war in dieser Zeit die Allgemeinheit von mir als Verkehrsteilnehmer sicher. Also eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Zur Führungsaufsicht. In der Regel wird bei einer vorzeitigen Haftentlassung die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Und dann hat man die Möglichkeit, durch entsprechende Bewährungsauflagen einen Verurteilten noch eine gewisse Zeit im Blick zu haben und beispielsweise durch das Zurseitestellen eines Bewährungshelfers auch zu unterstützen, in einem straffreien Alltag Fuß zu fassen. Wenn die Bewährungszeit aber abgelaufen ist oder nach einer Vollverbüßung der Strafe, kann das trotzdem sinnvoll sein. Nämlich dann, wenn die Gefahr besteht, dass ansonsten weitere Straftaten begangen werden. Also kann in diesen Fällen Führungsaufsicht angeordnet werden oder sie tritt bei bestimmten Delikten schon als gesetzlicher Automatismus ein. Und im Rahmen dieser Führungsaufsicht können dann, ähnlich wie bei einer Strafaussetzung zur Bewährung, bestimmte Weisungen erteilt werden, die zum einen der Besserung dienen, Therapieangebote und ähnliches, aber auch der Sicherung, zum Beispiel Fußfessel. Und natürlich muss es auch Möglichkeiten geben, auf eine mögliche Nicht-Einhaltung dieser Führungsaufsichtsweisungen zu reagieren. Bei der Strafaussetzung zur Bewährung ist das einfacher. Werden die Auflagen oder Weisungen nicht erfüllt, droht der Widerruf der Bewährung und damit die Vollstreckung der Reststrafe. Bei der Führungsaufsicht gibt es ja aber keine Reststrafe mehr. Stattdessen gibt es den § 145d StGB. Der Verstoß gegen Weisungen der Führungsaufsicht stellt wiederum eine Straftat dar, die entsprechend verfolgt werden kann. aber nur, wenn die Führungsaufsichtsstelle auch einen entsprechenden Antrag stellt. Der Täter aus unserer Gesprächsfolge stand also unter Führungsaufsicht, trug eine Fußfessel und hat trotzdem erneut eine Straftat begangen. Selbst diese Umstände haben ihn nicht davon abgehalten, was schon mal ein Rückschluss auf eine Unbeeindruckbarkeit durch Strafe und damit auch auf eine entsprechende andauernde Gefährlichkeit zulässt. Und das führt uns zu den freiheitsentziehenden Maßregeln. Zunächst einmal zu den häufigeren Fällen der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB oder der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB. Diesen Maßregeln liegt folgende Grundkonstellation zugrunde. Jemand begeht eine Straftat, zum Beispiel eine gefährliche Körperverletzung. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann heraus, dass er psychisch krank ist oder bei Tatbegehung erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dann wäre er schuldunfähig im Sinne des § 20 StGB und kann aufgrund dieser Schuldunfähigkeit nicht verurteilt werden. Wegen der Taten würde er also freigesprochen oder schon gar nicht angeklagt. Wenn der Täter aber nach wie vor gefährlich ist, also anzunehmen ist, dass er aufgrund der Krankheits- oder der Suchtproblematik auf freiem Fuß befindlich weitere erhebliche Straftaten begehen wird, ist der Freispruch natürlich ein wenig sinnvolles und auch schwer vermittelbares Ergebnis. Also muss der Staat nun versuchen, den Täter zu heilen oder von seiner Sucht zu befreien, also zu bessern, und währenddessen die Allgemeinheit vor ihm zu schützen, also zu sichern. Deshalb gibt es die Möglichkeit des sogenannten selbstständigen Sicherungsverfahrens nach § 413 folgende StPO. In diesen Fällen würde keine Anklage erhoben werden, sondern es würde eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren gegen einen Beschuldigten bei Gericht eingereicht werden mit dem Ziel, denjenigen dauerhaft in der Psychiatrie oder der Entziehungsanstalt unterzubringen. In beiden Fällen erfolgt eine solche Unterbringung dann in Berlin im KMV, also im Krankenhaus des Maßregelvollzuges. In der stattfindenden Hauptverhandlung im Sicherungsverfahren wird der Beschuldigte dann nach wie vor als Beschuldigter bezeichnet und das Gericht wird erstmal eine vollständige Beweisaufnahme durchführen müssen, um festzustellen, ob dem Beschuldigten die der Antragsschrift zugrunde liegenden Taten überhaupt nachgewiesen werden können. Denn sonst würde es ja schon an den Anlasstaten für die Anordnung einer Unterbringung fehlen. Wenn das aber festgestellt ist, wird dann ein Sachverständiger zu Rate gezogen. Die Begutachtung wird in der Regel schon vorher in Auftrag gegeben. Der oder die Sachverständige legt dann aber erstmal nur ein vorläufiges schriftliches Gutachten vor. Die endgültige Gutachtenerstattung erfolgt erst unmittelbar in der Hauptverhandlung. Denn der Sachverständige kann auch aus der Hauptverhandlung und der Befragung von Zeugen für sich weitere wertvolle Erkenntnisse erlangen, die für das Gutachten wichtig sind. Welchen Eindruck machte der Beschuldigte bei der Tat auf die Zeugen? Stand er neben sich? Redete er wirr? War er ersichtlich unter Drogeneinfluss oder wirkte er klar? Das alles ist wichtig, weil die Unterbringungen ja voraussetzen, dass die Anlasstaten gerade auch aufgrund der Erkrankung oder der Sucht begangen worden sind. Und der Sachverständige wird dann nicht nur eine Einschätzung zur Frage der Schuldfähigkeit abgeben, sondern auch dazu, ob mit weiteren ähnlichen Taten zu rechnen ist. Denn auch eine Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung kann schließlich durch ein einmaliges, situationsbedingtes Fehlverhalten ausgelöst worden sein. Dann wäre eben die Begehung weiterer Straftaten nicht zu erwarten und auch damit kein Grund für eine dauerhafte Unterbringung im Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Liegt dem Geschehen eine Suchtproblematik zugrunde, kommt auch ein weiterer Aspekt dazu. Es muss eine hinreichend konkrete Aussicht bestehen, die Person durch die Unterbringung auch therapieren zu können. Sowohl zeitlich muss also eine bestimmte Mindestunterbringungsdauer gegeben sein, aber auch inhaltlich muss der Betroffene tatsächlich auch therapiewillig sein. Das ist insofern anders als bei psychischen Erkrankungen, weil bei diesen oft schon krankheitsbedingt keine Krankheitseinsicht besteht und damit auch kein Therapiebedarf gesehen wird. Die Frage der Mindestunterbringungsdauer spielt vor allem dann eine Rolle, wenn die Unterbringung nicht aufgrund von kompletter Schuldunfähigkeit angeordnet wird, sondern nur von einer verminderten Schuldfähigkeit nach § 21 StGB auszugehen ist. Denn in diesen Fällen erfolgt eine Verurteilung sowohl zu einer Strafe und daneben auch die Anordnung der Unterbringung. Es kann also durchaus sein, dass man einen drogenabhängigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von beispielsweise 3 Jahren verurteilt und daneben die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wird. In solchen Fällen erfolgt dann nach § 67 StGB ein sogenannter Vorwegvollzug der Maßregel. Der Verurteilte wird also erstmal im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in der Entziehungsanstalt untergebracht. Die Strafe wäre dann anschließend zu vollstrecken, wenn er aus dem Maßregelvollzug quasi als geheilt entlassen würde. Dieser Vorwegvollzug der Maßregel wird aber natürlich auf die Strafe angerechnet und deshalb muss genau gerechnet werden. In meinem Beispiel, bei einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren kann wohl in aller Regel zum sogenannten Zweidrittelzeitpunkt eine Reststrafenaussetzung zur Bewährung erfolgen. Der Verurteilte würde also von den 3 Jahren nur 2 Jahre absitzen und das bedeutet aber auch, dass die Therapie im Maßregelvollzug innerhalb von 2 Jahren erfolgreich sein müsste. Denn dann würde man die 2 Jahre Unterbringung auf die Haft anrechnen können und derjenige nach 2 Jahren aus dem KMV entlassen werden können, mit dann noch einer Reststrafenaussetzung von 1 Jahr. § 66 StGB schließlich regelt die Sicherungsverwahrung, über die wir heute auch in der Gesprächsfolge geredet haben. Das ist wiederum keine Maßregel, die wie die Unterbringungen auf die Strafe angerechnet wird. Und hier haben wir in der Regel auch keine Schuldunfähigen oder vermindert Schuldfähigen, sondern Personen, die einen Hang zur Begehung erheblicher Straftaten aufweisen. Und diese würden dann zunächst zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und ist diese vollstreckt, kämen sie trotzdem nicht auf freien Fuß, sondern blieben in einem gesonderten Bereich der Justizvollzugsanstalt in Sicherungsverwahrung, solange von ihnen noch eine Gefahr ausgeht. Für die Feststellung des Hanges und der Erheblichkeit der Straftaten hat der Gesetzgeber in § 66 StGB schon hohe Hürden festgelegt. Es bedarf einer bestimmten Vorstrafensituation. Um es nicht zu kompliziert zu machen, wenige schwere einschlägige Delikte oder mehrere weniger schwere einschlägige Delikte innerhalb mehrerer Jahre. Für alle Konstellationen gilt dann aber vor allem, dass die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich ist. Erheblich seien dabei Straftaten, durch die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Auch da bedeutet die Anordnung einer Sicherungsverwahrung dann aber nicht, dass jemand bis zu seinem Lebensende nicht mehr auf freien Fuß kommt, sondern es muss in regelmäßigen Abständen durch immer wieder andere Gutachter ein neues Gutachten erstellt werden und eine entsprechende Gefährlichkeitsprognose abgegeben werden. Und da eine solche Sicherungsverwahrung eben tatsächlich dazu führen kann, dass jemand nie wieder auf freien Fuß kommt, sind nicht nur die Anforderungen an die Anordnung sehr hoch, sondern auch besondere Sorgfalt des Gerichts bei der entsprechenden Begründung gefragt, inklusive eben einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Sachverständigengutachten. Denn das noch einmal zur Erinnerung, ein Sachverständiger wird vom Gericht hinzugezogen, wenn dem Gericht zur Beurteilung einzelner Fragen die eigene Sachkunde fehlt. Das Gericht darf aber nicht die Einschätzung des Sachverständigen ohne weiteres übernehmen und zugrunde legen, sondern muss diese soweit selbst nachvollziehen können, dass es sich die Ausführungen des Sachverständigen zu eigen macht. Erst dann sind die Ausführungen des Sachverständigen auch Teil der eigenen Überzeugungsbildung des Gerichts. Ist eine Maßregel, insbesondere eine Unterbringung, angeordnet, sieht das Gesetz dann vor, dass regelmäßig erneut Gutachten erstellt werden müssen, um zu beurteilen, ob die Gefährlichkeit nach wie vor gegeben ist. Nur dann kann die Unterbringung fortdauern, andernfalls muss eine Entlassung erfolgen. Noch ein Hinweis auf eine Rechtsmittelbesonderheit bei den Maßregeln der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Diese unterfallen nicht dem Verböserungsverbot. Was heißt das? Wenn ich gegen ein Urteil, in dem bislang keine Unterbringung angeordnet wurde, als Angeklagter Berufung oder Revision einlege, dann gilt grundsätzlich, dass ich durch diese Rechtsmitteleinlegung nicht schlechter gestellt werden darf. Habe ich 3 Jahre bekommen und ich lege nun Rechtsmittel ein, nicht auch die Staatsanwaltschaft, werden auf jeden Fall in der Rechtsmittelinstanz nicht mehr als 3 Jahre herauskommen. Denn sonst würde ich ja möglicherweise aus Sorge vor einer härteren Strafe davon absehen, mich gegen eine Verurteilung zu wehren. Von dieser Regelung aber sind die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt ausdrücklich ausgenommen. Für die Berufung steht das in § 331 StPO, für die Revision in § 358 Absatz 2 StPO. Es kann also durchaus sein, dass Sie aus der Berufungsverhandlung dann mit einer Verurteilung zu 3 Jahren Freiheitsstrafe herauskomme und der Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, auch wenn die das Amtsgericht vorher gar nicht angeordnet hatte. Denn da die Unterbringung ja angerechnet wird, tritt faktisch auch keine Schlechterstellung ein. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Wie immer auch gerne über unsere Homepage strafstation.berlin. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.